hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Und heute gibt es auch wieder eine weitere Folge der Songanalyse. Und die ist wie immer mit dem lieben
Micha Fromm.
Sehr gut.
Danke, Felix, wie immer, für die Einladung.
Wie geht es dir?
Gut geht's mir. Viel zu tun gerade, aber ja, guter Dinge. Mal endlich mal wieder gesund und so und munter, keine Erkältung. Lecker Kaffee. Ja, über Musik reden macht ja auch mal Spaß. Von daher, alles prima.
Richtig, richtig. Ja, meine Stimme ist immer noch so ein bisschen belegt. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr, aber ich glaube, es geht mittlerweile einigermaßen. Falls ihr im Hintergrund irgendwie Sirenen hört, hier ist gerade Katastrophenschutzwarntestung, Sirenen, irgendwas Alarm. Also es ist nicht bei euch. Ihr werdet nicht gerade angegriffen oder es brennt auch nicht oder so. Also keine Sorge, nur falls das zu hören ist. Micha, heute bin ich wieder dran gewesen mit einem Song und ich bin schon total aufgeregt. Es ist nämlich heute ein Song, der auf den ersten Blick nicht so interessant ist und ich glaube auch ein bisschen kontrovers sein wird.
Okay.
Von der Art und Weise, wie wir den besprechen werden. Da gibt es nämlich einiges zu sagen, obwohl man denkt, da gäbe es eigentlich gar nichts zu sagen. Und es ist der Song, den ich im Unterricht mache, wenn ich mit einem Schüler Schlagzeug anfange. Weil ich finde, da kann man sehr schnell einfach zu spielen und Spaß haben.
Ja.
Hast du einen Song, den du im Unterricht so standardmäßig meistens als ersten machst?
Ich habe tatsächlich lange Zeit immer Naked on Heaven's Door gemacht, weil der einfach auch so, also erstens sehr langsam gut ist, oft auch in dieser ganzen Roses-Version. Langsam immer die gleichen Harmonien, also die Form ist immer viertaktig und so, da kann man ganz gut so Takte zählen üben auch. Aber ich habe tatsächlich den Song, den du heute ausgewählt hast, den ich jetzt natürlich noch nicht verrate, das überlasse ich gleich dir, den habe ich auch schon in ersten Unterrichtsstunden benutzt. Der eignet sich tatsächlich gut.
Ja, ich verrate den einfach mal. Das ist Seven Nation Army von den White Stripes.
Jaha.
Ein Song aus dem Jahre 2003. Bei der Veröffentlichung fand ich jetzt auch wieder ganz interessant, bei der Recherche gibt es unterschiedliche Angaben und ich habe dann im Endeffekt herausgefunden, dass die Plattenfirma den Release nicht international gleichzeitig gemacht hat, sondern zuerst in den USA, dann in Kanada, dann teilweise in Italien, Frankreich und Deutschland komplett unterschiedlich.
Aha.
Weil das Label, bei denen die waren zu der Zeit, das ist gar nicht so ein Riesenlabel gewesen, ist nämlich auf der zweiten Platte drauf gewesen, Elephant heißt die, von den White Stripes, zweite erfolgreiche Platte, muss man sagen. Davor haben sie auch noch eine gemacht, die aber unter ferner Liefen läuft. Und das Label hat da keinen weltweiten oder kontinentgleichen Release irgendwie gemacht. Das fand ich schon mal ganz interessant, weil das auch, musste ich so ein bisschen gucken, mich hat das nämlich gewundert, das ist nämlich divergiert teilweise um 2 Monate, zwischen Februar und April. Ich glaube sogar einer ist erst im Mai, fand ich schon ganz interessant.
Das ist auf jeden Fall ungewöhnlich, ne? Also ungewöhnliche Strategie.
Und der Song ist auch total unerfolgreich.
Ja.
Ja.
Das glaube ich nicht.
Weil der ist nämlich eigentlich nirgendwo richtig hoch in die Charts eingestiegen.
Nee.
Der ist eher so im Long Run wirklich erfolgreich gewesen, weil mittlerweile ist das natürlich einer der Songs oder der Melodien, die ja totalen Einfluss hat in verschiedenste Bereiche. Also beispielsweise, wenn die Bayern ein Tor schießen, ja, dann kommt auch
genau.
Und das sind, glaube ich, mehrere Fußballvereine, die das als Torhymne haben, dieses kurze
Lied. Wir haben tatsächlich auch mal mit den Gorillas bei der 125 Jahre Eintracht Braunschweig Feier in der VW-Halle gespielt und haben nur ein Medley aus 2 Songs gespielt und das sollte das Anfangsding sein und das hat auch ungefähr genauso funktioniert. Nach einmal dem Basslauf haben die alle mitgegrölt. Ja, das ist schon, ich hätte jetzt gedacht, dass der damals auch schon ziemlich erfolgreich gewesen wäre, gefühlt, aber
hätte ich auch gedacht. Er war auch nicht total unerfolgreich, aber ist jetzt kein irgendwie Top-Ten-Hit gewesen.
Okay.
Und Eine Sache, die ich gefunden habe darüber, war aber, dass ein Musikjournalist geschrieben hat, es ist trotzdem sozusagen der Sechser im Lotto gewesen, weil diese kleine Melodie, die wir gerade auch schon gegrölt haben, die ist natürlich auch lizenziert von The White Stripes. Das heißt, wenn das irgendwo gegrölt gespielt wird, müssen eigentlich Tantiemen an The White Stripes. Oh Gott, das heißt jetzt hier auch schon.
Natürlich.
Jetzt habe ich es
haben wir natürlich auch gemacht. haben wir ja gerade schon überwiesen.
Genau, und am Anfang so ein paar, diese Standardinformationen, die wir immer so zum Song haben. Also geschrieben ist der Song von Jack White. Am Schlagzeug spielt Mac White, seine damalige Frau. Da gibt es gleich auch noch lustige Geschichten zu erzählen, die ich
bin gespannt.
Echt witzig fand, die ich so auch nicht kannte. Tempo ist 124 BPM und Genre, ja, wie wird man das beschreiben? Indie, Rock?
Ja, ich finde ja diesen Indie-Begriff sowieso immer schwierig.
Punk?
Also, aber ich verstehe, was damit gemeint ist. Aber
ja, wo ich jetzt die Live-Aufnahmen gehört habe, würde ich fast eher sogar noch sagen Punk, also Punk, Indie, Rock.
Und das Tempo, ist das dann der Mittelwert, oder?
Nee, bei der Studioaufnahme scheinen die mit Metronomen gespielt zu haben.
Ah, okay, Wahnsinn.
Weil live ist wirklich, da können wir auch noch nachher drüber sprechen, da ist das schwierig, das Tempo zu ermitteln. Das geht so nach Gefühl mal mehr nach vorne und auch mal mehr nach hinten. Das ist sehr interessant. Ja, entstanden ist der Song, das fand ich auch ganz interessant, auf einer Tour in Australien. Also die White Stripes gibt es schon länger, die wurden gegründet 1900, jetzt muss ich genau gucken, dass ich nichts Falsches sage, 1997. Und zwar ein Jahr, nachdem die beiden geheiratet haben. Und interessant ist, dass Jack White gar nicht Jack White heißt. Der heißt nämlich eigentlich Jack Gillis.
Ah.
Und der hat aber sofort natürlich den Nachnamen von Mac White angenommen, weil Jack White klingt natürlich ziemlich cool.
Aber die heißen wirklich Mac und Jack, das ist
die
wahr.
Die heißen Mac und Jack, genau. Und die haben ganz lange versucht, die Geschichte aufrechtzuerhalten, dass sie Geschwister sind. Und zwar Zwillinge.
Das war nämlich auch, tatsächlich hatte ich da, als du eben gesagt hast, seine Frau, habe ich irgendwie gedacht, irgendwie dachte ich immer, das wären Geschwister. Das haben die mal so gestreut irgendwie, ne?
Genau, das haben die.
Oder es war so Gerücht, weiß ich nicht.
Nee, das haben die auch gestreut. Und auch zum Beispiel jetzt so eine Live-Aufnahme von 2002 oder so, glaube ich. Oder, nee, das muss später sein. 2008 ist sie, glaube ich. Da sagt er auch noch My Sister. Okay. Da sind die aber auch schon nicht mehr verheiratet. Die haben auch nach wie vor wohl ein sehr gutes und enges Verhältnis. Die Mac White hat nachher den Sohn von Patti Smith geheiratet, auch ein Gitarrist. Und die Hochzeit hat irgendwie in dem Anwesen von Jack White stattgefunden. Und das würde ich sagen, dass die wahrscheinlich noch ziemlich gut befreundet sind. Manche sagen auch, dass die nur geheiratet haben wegen des Namens, weil quasi Jack White auf White scharf war, aber halt nur auf den Namen White. Und die Entstehungsgeschichte der Band ist auch ganz interessant, weil ich nenne jetzt trotzdem Jack White. Jack White hat früher Schlagzeug gespielt zuerst, ist eigentlich auch Schlagzeuger, hat immer auch schon Gitarre gespielt, aber hat in mehreren Bands, so heißt es, man weiß das auch nicht so, oder ich konnte es nicht genau rausfinden, in mehreren Bands Schlagzeug gespielt und hatte dann eine Band, in der er als Gitarrist eingestiegen ist und Sänger. Und das war ein Trio mit Schlagzeug und Bass. Irgendwann ist der Bassist ausgestiegen, weil die waren nicht so super erfolgreich. Und dann hat er nur noch mit dem Schlagzeuger zusammen Musik gemacht. Und der ist auch irgendwann 97 ist der ausgestiegen. Und dann hat Jack White eine Grillparty gegeben und auf der Grillparty gab es auch Musik und Mac White ist an Schlagzeug gegangen und hat Schlagzeug gespielt. Und das heißt auch das erste Mal, also die ist keine Schlagzeugerin oder gelernte Schlagzeugerin und Jack White hat dazu Gitarre gespielt und er sagte, das wäre sofort ein Gefühl gewesen, es hätte sich so befreiend angefühlt, mit so jemandem Schlagzeug zu spielen. Und so haben die dann diese Band gegründet und sind auch relativ schnell erfolgreich gewesen. Grundkonzept war direkt am Anfang, also die hießen dann auch The White Stripes, dass die nur in Rot, Weiß und Schwarz aufgetreten sind. Das finde ich ist auch so, das zieht sich ja so durch diese ganzen Videos und wenn man Sachen von denen sieht, als Konzept durch.
Ja.
Da denke ich manchmal, da würde ich jetzt auch gerne mal deine Einschätzung zu hören, dass das so ein bisschen Style over Substance ist. Was Würdest du das auch so sehen?
Ja, also das ist schon so, also als ich das erste Mal gesehen habe damals, da habe ich das schon so ein bisschen als, also ich habe es eher als so ein bisschen Produkt empfunden, muss ich sagen. Also ich fand es cool, aber es ist schon so, man hat schon das Gefühl, dass sie da sehr drauf achten, auf diese ganze, dieses ganze Auftreten, wie die aussehen, wie das wirkt und das Ganze drumherum.
Auch so die Attitüde und so, ne? So, dass das so ein bisschen alles ja, punkig, rough ist und so. Also es ist schon sehr stylisch, finde ich auch.
Ja, also schon so dieses Roughe, aber auch so ein bisschen gewollt rough. Also hat man das Gefühl. Also gar nicht böse gemeint oder so. Oder alles, aber schon, man hat ja nicht das Gefühl, die sind jetzt aus irgendeinem Punkkeller gekrochen und spielen da einfach so vor sich hin, ohne drauf zu achten, wie sie sonst rüberkommen, sondern es ist schon so ein Gesamtpaket irgendwie.
Ja, es ist auf jeden Fall echt auch total interessant, weil da so unterschiedliche Aspekte sind, wo ich immer hin und her gerissen bin zwischen genau diesen beiden Positionen. Weil wo das erste Schlagzeug, was sie gespielt hat, war einfach ein Pearl Export, weil das stand da rum bei Jack White. Und es ist auch noch eine Zeit, wo Jack White und The White Stripes nicht bekannt waren. Also da ist der kein Megastar, ne? Der ist jemand, der ein relativ unerfolgreicher Musiker ist. Darum hat er dann wahrscheinlich auch so einen Pearl Export gehabt. Und erst später haben die dieses Ludwig Classic Maple Schlagzeug dann angeschafft. Und dazu kommt ja, dass sie Pasty Becken spielt, was ja auch irgendwie für eine amerikanische Schlagzeugerin ein bisschen besonders ist, finde ich. Auch die 2002er-Serie, das freut mich total, weil das ist eine meiner Lieblings-Pasty-Serien. Ich habe auch das Ride-Becken, das liebe ich über alles. Das spielt sie auch. Genau, aber es ist halt schon alles sehr, 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 sehr stylisch irgendwie.
Ja, genau.
Und interessant ist bei dem Song, wie der entstanden ist, finde ich, die waren nämlich auf einer Tour in Australien. Und haben da wirklich wohl kleine Gigs gespielt noch zu der Zeit. Haben in einem Hotel gespielt, einen Gig im Hotel gehabt. Und beim Soundcheck hat Jack White dieses Riff einem Typen aus dem Tour-Tross vorgespielt. Und der muss wohl darauf reagiert haben mit den Worten, ja, nicht schlecht, aber ich bin mir sicher, das kannst du besser.
Geil.
Das fand ich total gut.
Aber mal kurze Zwischenfrage dazu. Das war aber schon eigene, also die waren mit eigener Musik schon auf Tour von ihm geschrieben? Oder?
Genau, hauptsächlich von ihm geschrieben. Sie wird auch als Co-Writerin oft erwähnt, aber die Musik ist wohl hauptsächlich von Jack White. Der ist wohl der kreative musikalische Kopf hinter der Band. Schreibt auch die größtenteils die Texte. Bei dem Lied sind die Credits komplett bei ihm.
Okay.
Und
schlau gemacht.
Schlau. Ja, ich weiß nicht, ob die Tantiemen auch komplett an ihn gehen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz, das habe ich nicht recherchiert. Das ist ja manchmal auch so gesplittet dann, als dass dann durch die Produktion dann vertraglich auch die Band quasi involviert ist. Und jetzt hast du eine Vorstellung? Nee, das kannst du nicht wissen. Ich erzähl's einfach.
Wer weiß.
Es ist so absurd. Das Lied hat er geschrieben, oder dieses Riff hat er geschrieben, mit der Vorstellung, dass falls irgendwann mal die James-Bond-Produktion auf ihn zukommt und sagt, hey Jack, kannst du nicht ein James-Bond-Lied schreiben? Hat er sich gedacht, das ist das Thema für ein James-Bond-Lied. Genau diese Melodie.
Ehrlich.
Das ist kein Scherz. Und dann hat er in einem Interview auch zu der Zeit gesagt, aber mir war völlig klar, ich werde nie die Chance haben, einen James-Bond-Song zu schreiben. Weswegen ich mir gedacht habe, komm, ich mache daraus einfach irgendein Lied. Und das Witzige ist ja, dass er 5 Jahre später, 2008, schreibt er einen James-Bond-Song. Für Alicia Keys und für sich, habe ich ja auch schon mal erwähnt hier im Podcast, weil ich den ja auch wirklich echt cool finde, diesen Song. Ja, und das ist quasi die erste James-Bond-Idee. Und wenn man jetzt so darüber so nachdenkt und dann die Melodie sich in den Kopf ruft, so ein ganz bisschen James-Bond-mäßig, was hat das schon?
Ja, so die Melodie finde ich auch, aber also in der Machart des Songs kann ich es mir nicht so richtig vorstellen.
Nee, dann nicht mehr. Genau, man müsste es dann anders machen, ne?
Aber wo du das sagst. Aber ich muss mir diesen anderen Song nochmal anhören, den habe ich gar nicht im Ohr, diesen Alicia Keys.
Der ist großartig.
Wie heißt der nochmal?
Another Day to Die.
Ach ja, genau. Ja, ja klar. Hm? Der, ja doch, den kenne ich natürlich.
Ja, der ist wirklich großartig. Und jetzt ist aber trotzdem auch noch interessant, warum oder wieso der Song so entstanden ist, wie er entstanden ist. Weil auffällig, finde ich, ist ja an dem Song, dass der nur aus dem Gitarrenriff besteht. Dann gibt es einen, ich nenne es mal B-Teil, wo dieser stehende Akkord ist.
Ja.
Und dann kommt einfach die Gitarrenmelodie nochmal und dann nachher noch oktaviert.
Genau.
Ne, also wirklich simpler, mehr oder weniger geht's gar nicht. Und seine Idee war bei dem Song, dass er einen Song schreiben wollte, der populär werden kann, aber kein Chorus beinhaltet.
Mhm.
Ich würde sagen, hat er geschafft.
Ja. Also es ist ja, genau. Also für mich ist dieser Gröhlteil zwar sozusagen der Chorus gefühlt, also wenn das Riff dann wiederkommt. Aber klar, es ist ja kein Refrain in dem Sinne. Das stimmt schon.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich mache den auch deswegen so gerne im Unterricht in so einer ersten Stunde, weil, also der ist total einfach und so ein bisschen billo, der Song, aber ich finde, der nervt auch nie wirklich richtig.
Mhm.
Weiß nicht, nervt der dich total oder?
Nee, ich spiele den auch schon seit 12 Jahren regelmäßig, übers Jahr verteilt immer wieder. Und der kommt auch einfach immer so gut an bei den Leuten, dass das irgendwie Bock macht. Und ich finde, das ist auch ein Song, wo das auch ganz gut passt, wenn ein Anfänger oder Anfängerin am Schlagzeug jetzt zum Beispiel noch so ein bisschen schepperig spielt oder so, dann passt das ja gerade gut zu dem Song. Ne? Also wenn die Schläge vielleicht noch nicht so kontrolliert sind oder so. Und dann hat man schon, also dann kann man das schon ganz gut, ja, mitspielen und es klingt auch schon nach ein bisschen nach dem Song dann, auch wenn es vielleicht bei anderen Songs noch ein bisschen merkwürdig klingen würde.
Hey, du da drüben.
Wer, ich?
Psst.
Meinst du mich?
Genau. Hör zu, komm her. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen. Hier, sieh mal, willst du vielleicht einen mit deinem eigenen Logo bedrucktes Bassdrumfell kaufen?
Ein Bassdrumfell mit meinem Logo?
Ja, genau.
Sowas gibt es?
Ja. Und es ist mit deinem Logo. So, wie du es willst.
Wie ich es will?
Genau. Und keiner außer dir hat so ein Fell.
Keiner außer mir?
Psst, psst. Genau. Und du kannst die Größe des Fells selbst wählen.
Die Größe?
Und auch den Felltyp, die Farbe und natürlich dein Logo.
Mein Logo?
Psst, psst, genau. Muss ja aber nicht gleich jeder wissen. Willst du das Fell kaufen? Du bekommst schon welche ab 65,90
Euro. 65,90 Euro?
Ja, genau. Richtig. Und das ist noch nicht das Beste.
Nicht das Beste?
Wenn du bei einer Bestellung den Rabattcode TrommelTalk-Candy eingibst, bekommst du 10 Euro geschenkt.
10 Euro?
Psst, psst, genau. Ganze 10 Euro. Einfach bei der Bestellung TrommelTalk-Candy eingeben.
TrommelTalk-Candy?
Genau. Das Ganze kannst du einfach auf der Seite www.drumcandy.de bestellen.
www.drumcandy.de. Das ist ja ganz einfach.
Psst. Genau. Aber das muss ja nicht jeder direkt hören.
Okay, ich schaue gleich mal nach.
Bei einer Bestellung ab 50 Euro erhältst du mit dem Rabattcode TrommelTalkCandy 10 Euro Rabatt auf deine Bestellung. Einfach bei der Bestellung auf www.drumcandy.de den Rabattcode eingeben. Einen Link zu Drumcandy und den Rabattcode selbst findest du in den Shownotes. Und jetzt geht es direkt zur Analyse des Songs. Einstieg des Songs ist das Gitarrenriff. Das wird zweimal gespielt und dann steigt sofort Schlagzeug ein. Und zwar die Bassdrum mit Floor-Tom. Und gleichzeitig spielt da Mac White auch noch die Hi-Hat. Das lasse ich immer in der ersten Stunde weg. Ich lasse dann sozusagen die Schüler nur Bassdrum und Floor-Tom spielen gleichzeitig. Und das kann man eigentlich ziemlich gut und ziemlich schnell hinkriegen. Man muss einfach nur in Vierteln diese Floor-Tom mit der Bassdrum zusammen spielen. Das ist manchmal auch gar nicht so einfach, das genau exakt hinzukriegen, dass das gleichzeitig kommt. Aber wie du schon gesagt hast, wenn das so ein bisschen daneben ist und so ein bisschen flammt oder so, ist das nicht ganz so schlimm.
Ja.
Das groovt trotzdem. Und man kann sehr gut den Groove einfach hören, weil der wird ja so eingehämmert.
Und das ist auch nicht zu schnell, ne? Und dadurch, dass man dann nur rechte Seite spielt, Bassdrum und Tom, geht das auch von der Koordination noch ganz gut zusammen, so, ne?
Genau. Und auch dazu kommt, also du hattest vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du live meistens nur die Bassdrum spielst.
Ja, ne, genau.
An der Stelle. Und ich finde auch, dass man, also dass dieser Song und dieses Riff, das verträgt eigentlich fast alles. Also man könnte es auch nur auf dem Floor-Tom spielen oder nur die Hi-Hat treten. Das, das wäre völlig in Ordnung. Und auch wenn man nur die Bassdrum tritt, ist der Charakter von dem Song trotzdem irgendwie getroffen. Ich finde das ganz interessant, dass sie noch die Hi-Hat dabei tritt, weil das gibt nochmal so einen bestimmten Sound dazu, der aber so fast in der Aufnahme untergeht. Also auch da wieder von der Aufnahmetechnik her, ich konnte jetzt nicht genau rausfinden, wie das mikrofoniert wurde, das Schlagzeug, aber es ist alles komplett analog aufgenommen. Die haben das in so einem Studio in England aufgenommen, was dafür bekannt ist, dass die komplett analog aufnehmen. Also analoges Band benutzen, einen analogen Mischer benutzen, analoge Preamps und auch wirklich nur ältere Mikrofone, also Retro-Mikrofone von Neumann und so welche Sachen. Und das ist auch das Konzept gewesen bei diesem Album, dass keine Computer an keiner Stelle, außer dann wahrscheinlich beim Digitalisieren für Spotify, involviert waren. Und da finde ich sehr auffällig, dass die Hi-Hat sehr, sehr leise ist. Ne, das würde für mich bedeuten, dass wahrscheinlich die Hi-Hat gar nicht separat aufgenommen wurde oder abgenommen wurde, sondern es nur mit Overheads aufgenommen wurde. Und dann ist die natürlich auch leise, wenn man die tritt, im Gegensatz zur Bassdrum und zum Floor-Tom.
Genau, also ich habe das, glaube ich, wahrscheinlich sogar einfach nie richtig gehört, dass da eine Hi-Hat bei ist. Also ich habe mir dazu nie irgendwelche Leadsheets oder Noten runtergeladen. Ich habe es einfach angehört und dann gespielt. Und das ist mir wahrscheinlich einfach gar nicht aufgefallen. Hast du das gehört oder hast du es dann nur gesehen in den Noten?
Doch, das hört man schon, wenn man, okay. Also ich habe das jetzt auch nochmal für die Aufnahme gehört und damals auch. Ich habe jetzt auch, also für euch, habe ich zwei Transkriptionen vorbereitet für den Song, die ihr wieder auch auf der Seite runterladen könnt. Der Link dazu ist in den Shownotes. Die eine Transkription ist eine, die ich so in der ersten Unterrichtsstunde nutze. Da sind so ein paar Sachen vereinfacht. Und dann habe ich eine komplette Transkription von dem Song, wo ich versucht habe, all das, was so an Kleinigkeiten noch drin ist, das ist auch nicht viel, aber versucht habe, das irgendwie abzubilden. Da sind auch gleich nochmal so zwei, drei Stellen, wo wir bestimmt drüber reden können.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinns-Service für die Hörerinnen und Hörer. Ja, das ist ja, also sowas habe ich ja bislang noch gar nicht erlebt. Zwei Transkriptionen.
Wir hatten auch bei Dime, hatten wir auch zwei Transkriptionen, ne?
Ja, gut. Ja, gut, das eine war ja, hatte ich ja schon fertig.
Ein Schmiersheet.
Schmiersheet. Hat das eigentlich auch jemand runtergeladen?
Ja,
hat auch jemand. Echt? Cool.
Natürlich.
Ja, super. Ja, genau, aber das, also vielleicht habe ich das auch damals dann, vielleicht habe ich es auch gehört und habe es dann weggelassen bewusst, aber ich werde da nochmal drauf achten. Oder ich werde es mal ausprobieren, ob es mir gefällt, die Hi-Hat damit zu treten. Das könnte man ja auch, also man könnte ja sich trotzdem auch dann, könnte man trotzdem was trinken in dem Intro und trotzdem die Hi-Hat mittreten. Das schadet ja nicht. Ich trinke da auch immer gern einen Schluck Bier.
Das passt auch auf jeden Fall dazu. Also ja, die genau. Linke Hand bleibt erstmal frei eine Zeit lang. Nämlich bis zur Hälfte der Strophe. Dann setzt nämlich die Snare Drum auf Zorn 4 ein.
Ja.
Und auch da finde ich, das ist so simpel, aber das pusht das ganze Ding nach vorne. Das ist ja auch der Moment, wo Jack White mit der Stimme dann eine Oktave hochgeht und oben so diese Kopfstimmenpassagen hat. Und ich finde, also, wie soll ich das sagen? Ich finde das Schlagzeug so simpel. Ich finde diese ganze Komposition insgesamt mega geil. Also, weil dieses Zusammenspiel aus dem Riff, was schon auch total simpel ist, aber das hat so ein, zwei Kleinigkeiten, die schon auch das besonders machen. Und dann aber der Gesang dazu, das ist schon das hat schon was. Das ist nicht einfach nur beliebig. Das ist schon echt geil.
Und finde ich auch.
Geht die Stimme nach oben, die Snare kommt dazu. Und jedes Mal, wenn ich das im Unterricht mache, also ich habe noch keinen Schüler gehabt, der nicht grinst an der Stelle, weil er merkt, da passiert was. Ich spiele die Snare und das pusht auf einmal so, da passiert was.
Das geht mir witzigerweise auch jedes Mal so, wenn ich das live spiele an der Stelle. Also dieser Moment, wenn die erste Snare da kommt und ich spiele dann auch, das, vielleicht spiele ich auch deswegen keinen Tom oder vielleicht hat sich das deswegen so ergeben, ich spiele die Snare-Schläge dann tatsächlich rechts, links abwechselnd.
Ach, wie geil.
Ja. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie macht das Laune. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ja genau, es hat irgendwie sowas Ursprüngliches durch diese minimale Instrumentierung, ne, wirklich nur Gitarre, Schlagzeug und dann dadurch ist auch für jede Frequenz halt irgendwie Platz, ne? Der Gesang ist dann da drüber und die Gitarre ist da irgendwo in der Mitte und dann das Schlagzeug macht halt so das Fundament, das funktioniert schon gut. Gutes Ding.
Wie ist das, wenn ihr das live umsetzt? Das heißt, du spielst das wirklich nur mit dem Gitarristen zusammen?
Nö, wir spielen das mit Bass. Also wir haben auch mal eine Zeit lang, es gibt ja noch so eine ganz schöne Version auch von dem Ben Loncle Soul. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wahrscheinlich schon.
Ja, ich war letztens noch auf einem Konzert von ihm.
Ach cool.
Da hat er das auch gespielt.
Und wir hatten früher mit meiner 60s-Combo haben wir immer die Version gespielt und dann hat sich das irgendwann teilweise auch so ein bisschen vermischt, die beiden Versionen. Die ist ja wiederum, da gibt es ja eine richtig große Instrumentierung, glaube ich, auch mit Bläsern und so, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Das funktioniert so mit Bass zusammen auch ganz gut. Also bei uns spielt halt der Bassist auch dieses Anfangsriff dann und der Gitarrist macht dann so ein paar so, ich glaube, der macht auch so Bottleneck-Sachen dann noch und so ein paar Geräusche und so Slides und sowas. Und Refrain spielen die dann zusammen. Mhm. Das ist dann ganz fett.
In der Originalaufnahme ist es so, dass wirklich nur Gitarre und Schlagzeug spielt und dieser Basslauf am Anfang ist auf einer halbakustischen Gitarre gespielt und dann auch interessanterweise nicht runtergestimmt oder tief gespielt, sondern mit einem Whammy, das ist so ein, damit kann man so den Sound verändern, also transponieren, um eine Oktave nach unten verstimmt. Und dadurch hat das diesen speziellen Sound. Also und auch da wieder finde ich, das ist auch, finde ich, nicht zu niedrig einzuschätzen, die kreative Arbeit und die Art und Weise, wie das gemischt, gespielt und umgesetzt ist, macht den Song auch ein Stück weit so besonders, finde ich. Also gibt dem Song diese Energie. Also zumindest in dieser ursprünglichen Version, finde ich.
Weißt du, wie die das live machen mit dem Basslauf? Du hast ja gerade erzählt, am Anfang ist ein Basslauf mit einer Akustikgitarre eingespielt. Und wie geht das denn?
Also ich habe mir jetzt zwei Live-Versionen angeguckt und in beiden Live-Versionen spielt Jack White auch eine halbakustische Gitarre, ich glaube, ist eine Gretsch, und spielt die dann tatsächlich auch, glaube ich, über das Whammy-Board.
Ah, okay.
Also es ist wie auf der Aufnahme. Es ist auch live, sind die auch wirklich nur zu zweit unterwegs und da ist auch nichts irgendwie mit Looper oder mit irgendwelchen Einspielern aus dem Off. Das ist wirklich es ist eine Zwei-Mann-Band. Und live ist das auch so, das klingt auch wie eine Zwei-Mann-Band. Also es klingt dann beispielsweise, wenn Jack White in dem zweiten Chorus, ich nenne es jetzt auch mal Chorus, wenn das zweite Mal diese Gitarrenmelodie kommt, geht er ja auch mit der Gitarre eine Oktave hoch und dann ist das ja auf der Aufnahme so, dass mehrere Gitarren übereinander liegen. Ich will nicht wissen, wie viele. Und da spielt er nur diese Gitarre oben und dann wirkt das natürlich komplett dünn.
Dann ist das muss ich mir unbedingt mal anhören.
So ein Schlagzeug unten, was so ein bisschen rumwummert und scheppert und oben diese kreischende Gitarre darüber. Und ja, das ist also live wirklich auch mal angucken. Das ist schon sehr interessant. Sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Gucken wir ganz kurz eben noch, wie der Song weitergeht, weil viel ist da quasi nicht mehr. Also es kommt dann immer so ein zweitaktiger Übergangsteil oder Zwischenteil zwischen der Strophe und diesem Gitarrenriff wieder, was dann quasi wie so ein Chorus wirkt. Und da wird einfach das Crashbecken auf die Eins gespielt und das Floor-Tom weggelassen und die Bassdrum in Vierteln durchgespielt. Also einfach psch, bum, 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 psch, bum. Bum, bum. Und eine Gitarre darüber in Achteln gespielt.
Ja, da spiele ich immer diese Achtel mit, witzigerweise. Ah, ja. Oder weiß nicht, ob das witzig ist, aber.
Doch, ich finde es eigentlich schon ganz witzig.
Die Frage ist Abwechslung dann.
Ja, ich würde jetzt fast vermuten, dass du als gelernter Schlagzeuger spielst dann wahrscheinlich auch eine Steigerung dabei.
Ja, richtig.
Ja, ne?
Ja.
Ja, sie spielt einfach nur wirklich in der gleichen Energie alles komplett durch. Crashbang auf die Eins und ja. Bassdrum einfach durchtrampeln.
Kann man machen. Aber also genau, ich finde es tatsächlich ganz geil, wenn dann mal einmal es aus diesen Vierteln rausgeht für einen kurzen Moment. Mhm.
Es geht ja aus den Vierteln raus.
Ja, genau, geht es ja sowieso, aber dass man das auch mal mitnimmt. Ne? Also ja. Dann.
Ja, es ist sehr naheliegend.
Ja.
Ich finde den Effekt, der da auf der Aufnahme hat, finde ich auch cool, muss ich sagen.
Ja, so ich höre mir das nochmal an.
Mit der Bassdrum, die dann einfach so durchläuft und das hat halt die ganze Zeit, hat das so eine unstoppbare Energie, finde ich, dieser Song.
Ja. Ja, das ist vielleicht auch wieder durch das Vermischen von diesen beiden Versionen entstanden, dass ich das...
Mhm. Ja. Und dann frage ich direkt die nächste Frage, was spielst du denn dann im Chorus, also wenn die Gitarrenmelodie kommt?
Crashbecken und Bassdrum und Snare.
Und die komplett die ganze Zeit durch, immer Viertel?
Nee, ich glaube, da spiele ich nur 1 und 3.
Mhm.
Und dann diese Kicks halt mit, ja.
Doch, die auch mit, genau. Weil das, was sie macht, ist, sie spielt Viertel in der Bassdrum durch, Snare Drum auf 2 ja. und 4. Hi-Hat konnte ich da jetzt nicht mehr hören, ob sie die mittritt. Und ich habe es auch bei dem Live-Video nicht wirklich sehen können, weil die Kamera das nicht gezeigt hat. Auch in der Video, also es gibt ja ein Musikvideo dazu, was auch interessant ist, wo ich der festen Überzeugung bin, dass das von Renault gesponsert wurde. Und die erste Einstellung ist so eine Raute wie bei Renault.
Okay.
Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Das ist auch so ein Kunstvideo. Da spielt sie, also da sieht man ja auch, wie sie spielt. Ne?
Ja.
Da meine ich aber an der einen oder anderen Stelle sehen zu können, dass das ein Zusammenschnitt ist aus dem Song generell, weil sie da manchmal an ein oder zwei Stellen nicht das spielt, was im Song zu hören ist. Was ja auch nicht ganz unüblich wäre bei so Videoaufnahmen.
Ja.
Und da konnte ich dann auch nicht sehen, ob sie da beim Crashbecken die Hi-Hat durchtritt. Das weiß ich also nicht. Aber sie spielt auf jeden Fall die Bassdrum, Crashbecken in Vierteln und die Snare Drum auf 2 und 4. Das ist quasi so wie der zweite Groove, also der auf dem Floor-Tom mit der Snare, wo die dazu genommen wird, nur mit der rechten Hand auf dem Crashbecken. Und dann hat man ja dieses Riff, geht ja. Und das zweite, das nimmt sie mit Bassdrum und Snare mit, indem sie die ersten beiden Schläge mit der Bassdrum spielt, da das Crashbecken auch dazu spielt. Also es ist nicht eine Bassdrum-Figur, die quasi um die Viertel versetzt ist, also dass man das Crashbecken in Viertel durchspielt, das könnte man ja machen, und nur die Bass mit dem Bassdrum die Kicks mitnimmt, sondern nimmt die Kicks wirklich mit Bassdrum und Crashbecken mit und dann auch den letzten mit der Snare Drum. Löst quasi diese gleichförmige Figur komplett auf.
Genau, das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, ne? Also das ist mir damals schon aufgefallen und das kann natürlich auch einfach daran liegen, dass wenn sie nicht so koordinationsmäßig vielleicht nicht so fit ist, dass das einfach so entstanden ist, dass die rechte Seite zusammenspielt, keine Ahnung. Aber es ist ja irgendwie auch cool, weil es mal was anderes ist. Also es ist halt sehr unkonventionell, dann da so komplett auszubrechen.
Genau, und es ist auch nicht irgendwie vorbereitet oder so, sondern einfach mitgedonnert.
Genau. Ich habe witzigerweise da auch schon oft drüber nachgedacht, ob das wohl punktierte Achtel oder Triolen sind. Und ich habe es immer eher als Triolen empfunden.
Das ist genau das und das ist auch echt ein Thema. Also wenn man jetzt wirklich tief in diese Analyse reingeht, kann man sich das fragen, was das ist. Mhm. Und das ist ja auch, ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn man mit anderen Musikern zusammenspielt, das ist ja eine Sache, die oft verschwimmt.
Das absolut. Das nehme ich gerne als Beispiel in meinen Timing-Workshops auch. Oder auch einfach als Beispiel, um zu sagen, dass es oft wichtig sein kann, dass man wirklich auch noten kann, damit man weiß, ist es jetzt das oder das bei solchen Beispielen, weil es dann wirklich ja nur Nuancen sind, aber schon trotzdem einen Unterschied macht am Ende.
Wie erklärst du denn den Unterschied? Also wenn du jetzt jemanden beibringen willst, wie der Unterschied genau ist. Also oder vielleicht nochmal erklären, worüber sprechen wir gerade überhaupt?
Ja, also wir sprechen über... Wie seht ihr ja hier in dem Notenbild von Felix Transkribierung, in dem Beispiel, wie es hier steht, sind es zwei punktierte Achtelnoten und eine Achtelnote. Das bedeutet, wir haben einmal einen Schlag, 2/16 frei, noch einen Schlag, 2/16 frei und der dritte Schlag und 1/16 frei. Das ist auch der Hauptunterschied zu der Version, wenn man jetzt 3/4 Triolen nehmen würde, dann ist nämlich der Abstand immer gleich von allen Schlägen, wenn man das im Kreis spielen würde. Dann hat man immer den Abstand von einer Achteltriole und bei der Version mit den punktierten Achteln, bei dieser Dreierverschiebung, ist halt immer der Abstand vom letzten zum ersten Schlag wieder kürzer dann. Das ist so der.
Genau, das heißt, bei den punktierten Achteln hat man eine Unterteilung von 16 als Grundlage. Also man hätte genau bei 1, 2, 3, 4, dicke, 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 als quasi gedacht genau im Hintergrund. Ticke, 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 ta, 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 ta. Wäre sozusagen dann diese punktierten Achtel mit am Schluss mit den Achteln.
Genau.
Und bei dem anderen hätte man Triolen, ne? Ta, 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 ta. Und dann wären die halt gerade, ne? Das ist quasi dieser Unterschied. Und das ist sehr ähnlich, dieses ta, 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 ta zum ta, 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 ta. Das ist sehr ähnlich dran.
Genau, ich finde, man merkt es oft erst, wenn man es im Kreis spielt. Also wenn es wirklich öfter vorkommt, dass man dieses bap, 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 bap im Vergleich zu bap, 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 bap. Da hört man dann, ob es wirklich immer der gleiche Abstand ist oder ob es sich zum Taktbeginn oder zum halbtaktig diese kürzere Pause. Sind ja auch oft diese typischen Kicks bei so Dancehall, Reggae-Geschichten. Da sind es meistens dann die punktierten, so wie ich das, obwohl ja auch viel mit Triolen passiert, aber ja genau, man muss sich da einfach einigen. Also ich empfinde es bei dem Song eher so, als ob die den gleichen Abstand haben.
Und ich würde sagen, das ist irgendwas in between.
Dazwischen. Ja. Naja, also drüber nachgedacht haben, wären die nicht.
Genau, also ich würde fast vermuten, dass Jack White das sehr genau weiß, den Unterschied. Mhm. Weil auch da nochmal Another Way to Die sich anhören, da merkt man, wie, also der ist absolut versiert,
okay,
musiktheoretisch. Also hört ihr das mal an, dann ist einem, finde ich, sofort klar, der weiß genau, was der Unterschied zwischen punktierten und Triolenvierteln ist.
Okay.
Also das soll nicht despektierlich klingen, was wir jetzt hier sagen, sondern es ist ja im Endeffekt Musik. Und das zu wissen oder nicht zu wissen, bringt jetzt keinen Vorteil in dem Sinne, dass das eine besser ist als das andere, weil im Endeffekt geht es darum, das zu spielen. Und dieses Lied, finde ich, ist ein super Beispiel dafür, weil man kriegt es wahrscheinlich auch wieder nicht genau auf den Punkt. Es könnte sogar sein, dass das mal ein bisschen mehr so ist, mal ein bisschen mehr so ist. Und es geht da ums Feeling. Und
absolut,
so wie er das spielt, treibt das halt nach vorne. Pusht das nach vorne. Und dann ist ähnlich wie bei diesen Reggae-Sachen, die du gerade meintest, da ist dieses Feeling wichtiger, als dass es komplett exakt ist. Oder was ich auch gerne als Beispiel habe, ist für so welche Sachen James Brown, I Feel Good, dieses gag, 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 ne, diese Off-Bläser-Sätze, die da kommen, die sind ja bei James Brown nicht gag, 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 sondern die sind eher gag, 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 gag. Die werden so latent schneller, ne, die ziehen die so nach vorne. Okay. Aber das hat auch so einen bestimmten Feel. Das macht was aus. Und das ist dabei meiner Ansicht nach auch so. Das ist in between und total cool.
Es ist, glaube ich, einfach natürlich cool, wenn man es irgendwie zusammenspielt dann. Also wenn man da dasselbe Gefühl hat oder dasselbe Feeling. Aber das kann man, glaube ich, dabei auch ganz gut nach Gehör machen, gerade bei dem Song. Also wenn man einfach hört, wie spielt der Gitarrist, die Gitarristin das, dann spielt man das so mit.
Und genau das ist es. Jetzt kommen wir nämlich wieder zu dem Punkt, wenn man das irgendwie mitspielen will. Beispielsweise als jemand, der jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung am Schlagzeug hat und das einfach mitspielen will. Man kann es auch wieder hier, ähnlich wie am Anfang, reicht es auch aus, die Bassdrum, finde ich, und die Snare-Drum weiterzuspielen in Vierteln. Einfach durchgehend. Klar. Wenn ich das im Unterricht mache, so in so einer ersten Stunde beispielsweise, mache ich das meistens auch so, dass ich das einfach durchspielen lasse. Und es macht auch so schon total viel Bock. Und es funktioniert. Man kann aber auch hingehen und einfach mal versuchen, das zu hören und quasi mit der Bassdrum und der Snare Drum mitgehen. Und dann ist nämlich auch völlig egal, ob das dann punktierte Achtel sind oder Vierteltriolen, sondern man spielt das einfach so, wie diese Gitarre klingt. Und das ist für jeden möglich, egal wie gut er schon Schlagzeug spielt oder wie viel musiktheoretisches Vorwissen er hat. Das kann nämlich in dem Fall eher hinderlich sein als von Vorteil, meiner Ansicht nach.
Ja, das stimmt. Würde ich so unterschreiben.
Darum kann ich auch nur jedem empfehlen, das einfach mal zu. Also mit jedem meine ich jetzt wirklich jedem und jeder. Also
ja, das kann wirklich auch jeder.
Egal, ob du schon mal genau. am Schlagzeug gesessen hast, einfach mal machen.
Das kann wirklich. Das
eignet sich dazu perfekt.
Hinz und Kunz ausprobieren. Ich überlege gerade noch.
Ja.
Diese, was auch immer es ist, Punktierten oder Triolen gehen aber von der Gitarre auch manchmal noch weiter, ne? Als nur diese drei Schläge. Da, 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 da. Gibt's doch auch, oder?
Ja, ja,
da
genau.
spiele ich die, glaube ich, dann auch genau. immer noch mit. Manchmal.
Und da sind es auch eher Triolen dann in dem Zusammenhang, ne? Da, da, da,
Ja, genau, weil da sind es dann mehr am Stück. Genau, da wäre dann nämlich die Pause unterschiedlich lang. Da würde das dann noch mehr auffallen. Und weil ich das, glaube ich, auch mitspiele, empfinde ich es wahrscheinlich grundsätzlich eher als Triolen.
Und jetzt live anhören, da wirst du hören, dass er das manchmal auch total pusht. Ja.
So. Sind dann Achtel.
Fast schon Achtel, genau.
Ja, geil.
Also das ist sowieso die Live-Aufnahme auch hörenswert, weil da ist jetzt auch wieder interessant, da kann man auch ganz gut sehen, wie Mac White das spielt. Mhm. Und wenn man jetzt so als Schlagzeuglehrer da drauf guckt, zum Beispiel wie die Stickhaltung ist auf dem Tom, die knickt so total das Handgelenk ab, nee, die Achso. knickt das so okay. ab.
Aua.
Ne, und schlägt dann so aus dem kompletten Arm.
Okay.
Also
ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen, dass sie da so die Sticks gehen so nach außen, glaube ich, ne? Und dann
genau.
haut die da irgendwie so. Naja.
Und das ist schon ein sehr eigener Stil. Nichtsdestotrotz, Mac White wird vom Rolling Stone Magazin, die haben ja so eine Liste, die 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten. Mhm. Was, ein Fun Fact da an dieser Stelle, dass der Micha Fromm ist da an Stelle 78.
Hä? Laber nicht.
Nein, das stimmt nicht.
Ich bin doch nicht hinter dir. Du bist doch 77.
Stimmt. Nein, ich bin auch 78.
Da ist sie drin, oder was?
Da ist Wahnsinn. Sie drin. Erste Frage wäre, wie viele deutsche Schlagzeuger sind in dieser Liste?
Keine, würde ich sagen.
Genau, ist kein einziger deutscher Schlagzeuger drin. Keiner.
Ja, die sind für die auch einfach
schon interessant.
Irrelevant wahrscheinlich, ne?
Manu Katché ist mit dabei, immerhin.
Immerhin Europäer. Ist er Europäer? Ja, ne?
Ja, Franzose ist er. Ja.
Franzose ist er. Aber sag mal, auf welchem Platz ist sie denn? Warte, ich rate mal, okay?
Ja.
100?
Ich hab's mir nicht.
Na, okay. Ich guck mal nach.
Ja, bevor du nachguckst, du kannst sofort nachgucken. Eine Frage vorher. Es gibt insgesamt 5 Frauen, die in dieser Top 100-Liste sind. Nur 5 Frauen.
Das ist aber wenig.
Was würdest du sagen, wer ist da noch drin? Jetzt bin ich mal gespannt.
Also Sheila E. bestimmt.
Richtig, die ist auch, kommt als erstes.
Cindy Blackman.
Die kommt hinter Mac White.
Ehrlich.
Aber auch richtig.
Krass.
Ehrlich.
Ja, Mac White hatten wir ja schon, das sind schon mal 3. Warte mal, wer könnte denn da noch drin sein? Nee, weiß ich jetzt nicht.
Ich muss sagen, die anderen beiden kannte ich leider auch nicht. Ja, es ist noch Janet Weiss.
Nie gehört.
Von Sleater Keeney. Das ist einer aus der Riot Girl Bewegung.
Ah, okay. Mhm.
Und wahrscheinlich deswegen auch da mit drin. Und Maureen Tucker von, das hätte man vielleicht auch wissen können, von Velvet Underground.
Ah ja. Mhm.
Na, das sind die 5 Damen, die da vertreten sind. Sehr wenig, finde ich.
Ja, wirklich absolut.
Extrem wenig.
Naja, gut. Es ist immer die Frage, wer sowas dann, wenn das die Leser einfach wählen, das sind ja jetzt auch nicht unbedingt Musiker oder so, ne?
Genau, und also diese Liste ist sowieso auch, wie ich immer finde, ich habe mir die schon öfters mal angeguckt und finde die sehr komisch, wer da so alles mit drin vertreten ist und wer dann vor allem da auch nicht drin auftritt. Platz 94 ist Mac White.
Ah, okay.
Cindy Blackman auf Platz 97.
Und wer ist auf Platz 100?
Vor allem Cindy Blackman. Christian Wender, der Schlagzeuger von, das heißt wahrscheinlich Christian Wender.
Ah,
oui. Der Band Magma. Zum Beispiel Travis Barker auf Platz 99. Naja.
Okay. Ja gut, das ist halt die Frage, was dann da zählt. Aussehen oder so, vielleicht auch. Keine Ahnung.
Ja, es ist wahrscheinlich auch von den Lesern, auch da ist interessant, der Song selber wurde natürlich auch, ist also unter den Top 100 Songs aller Zeiten bei den Rolling Stones gewählt worden, aber auf Platz, weiß ich nicht, 89 oder so. Und dann gab es von Rolling Stone Magazin eine Umfrage unter Musikern und Produzenten, welche Top 100 Songs die wählen würden. Und jetzt kannst du mal raten, da ist der natürlich auch dabei, der Song, auf welchem Platz der da gelandet ist.
Wahrscheinlich weiter oben.
Richtig.
10.
Er ist auf Platz 3.
Uiuiuiui.
Schon krass, oder?
Das hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Ist halt was Besonderes, ne? Also, das ist schon so ein Signature-Ding, wahrscheinlich dann auch für Produzenten insofern auch interessant, weil es halt einfach mal was anderes ist, auch vom Sound dann dadurch, schon durch die Instrumentierung. Ne?
Und wahrscheinlich auch deswegen, weil viele Produzenten denken, Mensch, wäre ich mal auf die Idee gekommen.
Ja, ja, genau.
Und zusätzlich auch muss ich sagen, wie gesagt, finde ich den Song wirklich, wirklich überragend. Also nicht aus Schlagzeugersicht, aber dieses Zusammenspiel von diesem Riff mit dem Gesang, mit der Art und Weise, wie das produziert ist, auch dieser ganze Style und so weiter.
Ja, finde ich auch. Also es ist echt was Besonderes damals schon gewesen und auch immer noch, funktioniert immer noch gut.
Genau, und der wird wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren, wird man den hören können.
Gut möglich. Und man sieht mal wieder, dass man halt nicht viel braucht, ne, um so einen Song umzusetzen. Und je weniger Leute da, je weniger Instrumentalisten da mitspielen, desto weniger schlimm ist es dann auch, wenn das vielleicht nicht ganz tight ist oder so. Oder so ein bisschen eigen. Ja, weiß ich nicht. Aber wenn da jetzt, wenn du dir vorstellst, da ist jetzt noch ein Bassist und ein Keyboarder, die auch noch jeder irgendwie so ein eigenes Timing haben, dann wird das ja irgendwann richtig Kraut und Rüben.
Das stimmt wohl. Was ich finde, ist halt auch wieder, der Song eignet sich perfekt dafür, jemanden klarzumachen, dass man einfach Musik machen sollte, finde ich. Ich habe das oft, wenn ich mit Erwachsenen Unterricht habe und dann so sage, jetzt spiel doch mal in einer Band, dann sagen die, ach, ich traue mich nicht, ich kann ja nicht wirklich was spielen und so und ich weiß nicht. Und dann hört man natürlich auch so einen Podcast wie unseren Podcast zu so einer Songanalyse wie Unluck und denkt, was für ein Kack, Unluck.
Unkack.
Und traut sich gar nichts mehr wahrscheinlich. Aber das zeigt halt, also man kann sehr schnell sehr viel Spaß haben mit dem Instrument Schlagzeug.
Absolut.
Dann kann ich wirklich nur jedem raten, der so irgendwie den Podcast hört und überlegt, soll ich Schlagzeug spielen oder nicht? Ja, die Antwort ist definitiv ja.
Unbedingt.
Definitiv ja.
Das kann ich auch nur unterschreiben und da fällt mir auch eine Schülerin von mir ein, die liebe Yvonne, die grüße ich hier auch nochmal, die habe ich auch gerade schon im Vorgespräch erwähnt, dass sie immer sehr regelmäßig unseren Podcast hört, was mich sehr freut. Und die hatte auch ganz am Anfang einen White Stripes Song, es war aber ein anderer, ich weiß aber gar nicht mehr, welcher das war. Aber auch egal jetzt, es ging nur darum, dass sie auch immer Bedenken hatte, ja, irgendwie Band spielen, da muss man doch viel mehr können und so. Und wir haben diesen Song gemacht, das hat total schnell funktioniert. Und dann habe ich sie auch so ein bisschen in so eine Band reingezwungen, will ich mal sagen, so ein bisschen reingeschubst, weil ich da gerade auch andere Kontakte hatte, die gerade eine Schlagzeugerin gesucht haben. Ja, und sie spielt da ja jetzt seit einem Jahr oder so und hat eine Menge Spaß und die haben schon ein ganzes Programm zusammen und das kann man wirklich eigentlich gleich parallel anfangen, finde ich. Also so war es bei mir auch. Ich habe mit 13 angefangen, habe Unterricht gehabt und habe sofort mit einem Gitarristen aus meiner Klasse mich getroffen in meinem Zimmer mit E-Gitarre und wir haben Songs gespielt. Das kann man echt, kann man sofort machen.
Gerade
so
bei Schlagzeug kann man das machen.
Ja.
Ja.
Absolut.
Finde ich auch.
Sehr gut.
Ja. Michael,
Felix.
Das war eigentlich so das, was ich zu dem Song mehr oder weniger zu sagen habe.
Ja, finde ich gut. Ja. Ist ja auch schon 12. Ist ja Mittagszeit.
Richtig, muss man mal langsam Pause machen. Das war mal ein bisschen andere Songanalyse. Weniger so eine Schlagzeuger-Songanalyse. Ich hoffe, dass ihr trotzdem einiges mitnehmen konntet und ein bisschen Freude daran hattet. Wer mehr über den Michael erfahren will, kann das gerne tun, indem er in die Shownotes guckt. Da findet man nämlich den Link zu Micha und ich packe auch diesmal wieder den Link zu den Gogorillas dazu. Dann kann man das auch hören. Habt ihr eine Live-Aufnahme vielleicht von dem Song?
In unserer Besetzung nicht. Ich glaube, es gibt noch mit dem Schlagzeuger davor, aber das ist natürlich völlig uninteressant. Weil ich ja nicht dabei bin.
Das ist uninteressant. Nee, das werde ich auch nicht reinstellen. Nee, das kommt nicht da rein.
Nee, gäb's nicht.
Genau. Und wer Fragen hat oder auch...
Genau, wer Fragen hat, kann natürlich immer Felix schreiben, aber auch gerne mir. Ich habe ja auch schon da alle meine Kontaktdaten offenbart. Die gibt's aber auch bei Google. Adresse, Brief schreiben, anrufen, was auch immer.
Und ansonsten findet ihr alles in den Shownotes. Ja,
cool.
Micha, beim nächsten Mal bist du wieder dran, beziehungsweise da gibt es eine kleine Überraschung.
Yes, ein kleines Special. Mehr wird aber noch nicht verraten. Da können wir aber gleich nochmal kurz drüber sprechen. ohne die Zuhörerin.
Okay.
Sonst wäre schon zu viel verraten. Okay.
Alles klar. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
Ich auch.
Ich freue mich, wenn ihr auch weiter wieder zuhört. Vielen Dank, dass ihr so fleißig zuhört und so viel zuhört. Und wie gesagt, den Podcast auch zu liken oder auch zu teilen, ist nicht die schlechteste Idee.
Absolut. Bewertet das alles mit mindestens 5 Sternen, wenn nicht noch mehr. Genau, und ich persönlich höre ja auch sowieso jeden Donnerstag immer jede neue Folge, auch nicht nur die Songanalyse, die kenne ich ja schon vom Aufnehmen, aber auch die anderen Folgen finde ich alle sehr spannend und höre ich immer mit viel Genuss.
Cool.
Yes.
Schön. Freut mich. Alles klar. In dem Sinne, Micha.
Felix.
Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Den wünsche ich dir auch.
Guten Mittagstisch und sage bis bald.
Bis bald. Ciao. Danke für die Einladung. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.